begrüße euch auch alle ganz herzlich im wunderbaren Namen Jesus. Und für nächsten Samstag zur Orientierungshilfe, wenn ihr nicht wisst, wo ihr sitzen sollt, sitzt einfach bei mir, dann seid ihr an der richtigen Stelle und sitzt am richtigen Ort, weil ich habe mich schon hinten eingereiht und bete für diesen Gottesdienst. Und das ist eine coole Erfahrung. So, lass uns wirklich das auch heute schon und morgen und übermorgen und die ganze Woche auch im Gebet begleiten, dass Gott Wunder tut. Aber nicht nur am Samstag, sondern in den Gottesdiensten, in den Kleingruppen, dort, wo wir leben, dass wir dort einen Unterschied machen. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das Thema heute ist ja Gottes Wort an uns. Was ist richtig, was ist falsch? Und ich muss jetzt all diejenigen enttäuschen, die denken, ich bin hier so mit einem Katalog da, was man tut als Christ und was man nicht tut, macht als Christ. Ich habe dann feststellen müssen, dass das ja auch in unterschiedlichen Altersstufen unterschiedlich sein kann. Und wir hätten das ja so gern. Der Pastor hat gesagt, das darf ich nicht. Ich möchte euch einladen, dass ihr da selber von Gott geleitet werden, was ihr tun und nicht tun sollt. Das ist mal so die Idee. Ich werde ein ganz bekanntes Gleichnis von Jesus lesen. Ich finde immer sehr spannend, was Jesus uns zu sagen hat. Er ist immer sehr konkret und sehr direkt und hat sich auch nie gescheut, Wahrheiten anzusprechen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ich werde es auch hier auf den Screen werfen. Und da aus Matthäus Kapitel 13, die Verse 24 bis 30. Jesus erzählte den Menschen noch ein Gleichnis. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern, der gute Saat, die er auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich die Ähren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Soweit mal Gottes Wort. Und ich möchte vorher noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir auch, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, Jesus, dass du unser guter Gott bist. Und danke, dass du uns ermutigst, nach deinem Wort zu leben. Dass du uns ermutigst, dass du selber, Jesus, das Wort bist. Und ich bitte dich, Jesus, dass heute Morgen jeder, der hier im Gottesdienst ist, dass er dich erfährt, dass er dich berührt, dass er eintritt in deine Gegenwart und dass du sein Leben verändern willst. Du siehst, wer heute Morgen müde ist, du weißt, wer matt ist, du weißt, wer beladen ist mit vielerlei Dingen und du siehst auch die, die krank sind. Wir bitten dich um deine göttliche Hilfe. Wir bitten dich, dass du sie anrührst und gesund machst. Amen. Bevor ich mit dem eigentlichen Predigt beginne, noch eine Geschichte dazu, die ich im Vorfeld dazu gelesen habe, die das noch ein bisschen unterstreichen soll und noch ein bisschen demonstrieren soll, wie wir Menschen eigentlich manchmal ticken. Ein Bauer, der sein Vieh auf fremdem Land weiden ließ, wurde vom Landbesitzer angezeigt und dafür bestraft. Der arme Bauer erzählt, wie er sich dafür rächte. Am Ende des Sommers ging ich ins Tal hinunter, in dem Schilfgras wuchs. Ich pflückte die Rispen und entnahm die Samenkörner. Als mein Feind Abu Yasin seinen Acker frisch gepflügt hatte, der an einer Quelle lag und somit genügend Feuchtigkeit hatte, warf ich den Schilfgrassamen hinein. Ehe das nächste Jahr kam, war der Acker von Schilfgras überwachsen. Von jedem Tag bis heute sind 20 Jahre vergangen, ohne dass der Besitzer darin eine Furche ziehen konnte. So dicht war der Schilf. Auch die Ölbäume verdorrten auf dem Acker und er hieb sie ab. So rächte sich dieser Bauer. Offensichtlich eine einfache und effektive Methode. Jetzt würden wir Christen Menschen natürlich sagen, das weisen wir weit von uns weg. Aber Jesus hat ja in seiner Geschichte, die ich vorgelesen habe, so eine ähnliche Geschichte erzählt. Er erzählt die Geschichte vom Unkraut auf dem Acker. Und das hat Jesus auf dem See Genezareth im Boot den Menschen erzählt und gepredigt. Und Jesus kennt uns Menschen ja. Und wahrscheinlich bei seinen Zuhörern waren auch Menschen, die diesen Gedanken hatten, sich auf diese Art und Weise an ihren Feinden zu rächen. Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, keinen Weg sieht, sein Recht zu bekommen, dann war es ja eine einfache Möglichkeit, sich an seinen Feinden zu rächen. Und wir fühlen uns doch manchmal auch so, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen und denken, Gott greift nicht ein. Dann wollen wir doch die Dinge manchmal selber in die Hand nehmen. Aber lass uns zum Text zurückgehen. Wir haben gelesen in Vers 25, eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, sähende Unkraut zwischen den Weisen und schlich sich davon. Oh, ich muss es noch bringen, dann wäre es auch supi. Genau. Also das Hinterhaltige an dem Vorgehen war ja, dass der angerichtete Schaden erst viel später sichtbar wurde, entdeckt wurde. Nämlich, als die Ehre gewachsen sind. In Vers 26 lesen wir, als nun die Saat heranwuchs und sich Ehren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Jetzt kann man sich natürlich fragen, in dem Gleichen, warum wurde das Unkraut erst entdeckt, als der Weizen schon Ehren hatte? Der Grund war, dieses Unkraut sieht dem Weizen sehr ähnlich. Und die, die sich in der Bibel auskennen, und auch die Ausleger sind sich einig, das ist schon ein sogenannter Taumellolch, der dem Weizen sehr ähnlich sieht. Und erst im späteren Wachstum erkennt man, dass es sich um diese giftige Pflanze handelt. Und wie das so ist, als die Arbeiter das entdeckt haben, fragten sie natürlich sofort ihren Gutsherrn. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Das frage ich mich in meinem Garten manchmal auch. Das habe ich nicht gepflanzt, das ist dennoch da. Aber hier sehen wir, die Dichte von diesem Unkraut hat sie so verblüfft, die Landarbeiter. Und sie haben gedacht, vielleicht war das der Samen, den der Gutsherr, den wir gepflanzt haben, nicht gut. Vielleicht war er durchmischt mit Unkraut. Aber das Gutsherr war sich sicher, ich habe nur besten Samen verwendet. Und er antwortete, das muss mein Feind gewesen sein. Also es war ein Sabotageakt. Und wie halt so, wir Menschen sind und auch diese Gutsarbeiter, die wollen den Schaden beheben. Und sie sagen, sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Also ihre Intention war, wir möchten den Acker vom Unkraut befreien. Die wollten alles beseitigen, was störend und zerstörend war. Eigentlich eine gute Idee. Schließlich gehört das jedem zu unseren Gartenarbeiten. Weil man ständig damit beschäftigt ist, das Unkraut aus dem Garten zu beseitigen. Und die Arbeiter waren natürlich bereit, ich pack mit an. Wir werden unser Feld von diesem giftigen Unkraut befreien. Und die Arbeiter in dieser Geschichte, so denke ich, sind die Jünger Jesus. Also die Nachfolger von Jesus gemeint, die sich um das Wachstum in der Gemeinde kümmern, die sich um das Wachstum in der Kirche kümmern. Und auch, wenn wir in den Evangelium lesen, auch die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die waren ja immer bereit, tatkräftig mit anzupacken. Also wenn es ein Problem gab, haben sie gesagt, Herr Jesus, lass uns das mal anpacken. Ihr kennt die Geschichte, als Jesus mal nach Jerusalem wieder zurückgereist ist und Jesus eine Unterkunft in Samarien gesucht hat, war niemand bereit, Jesus ein Bett zur Verfügung zu stellen. Und darüber haben sich die Jünger maßlos geärgert. Also sie sind mit dem Sohn Gottes unterwegs, sind müde von der Arbeit und das geben ihnen die Samaritaner nicht mal ein Bett. Und Jakobus und Johannes, die werden ja auch die Donnersöhne genannt, wollten das regeln, wollten Ordnung schaffen und eine Unterkunft erzwingen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Und glaubt ihr, in dem Vers kann ich mich wiederfinden. wenn es ungerecht zugeht, dann denkst du doch, lieber Heiland, lass endlich Feuer vom Himmel fallen, dass das alles ein Ende hat. Ihr natürlich nicht, ihr seid besser drauf wie ich, aber mir geht es manchmal so. Und was macht Jesus? Also gut war, dass ich ja zuerst Jesus gefragt habe. Sollen wir so beten? Denn die hätten das Unkraut sofort ausgerissen. Alles, was sich ihnen in den Weg gestellt hat, wollten sie wegschaffen, was ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt hat. Sie waren der Meinung, das steht uns doch zu. Hey, wir sind mit dem Sohn Gottes unterwegs. Wir sind sein Jünger. Und dann kommt Jesus und er hat sie ganz hart zurechtgewiesen. Er fragt sie, hey, ich sag's mal mit meinen Worten, was seid denn ihr für welche? Wisst ihr nicht, in welchem Auftrag wir unterwegs sind? Ihr seid doch Kinder des Lichts. Denkt mal an eure Berufung. Also er wollte das nicht zulassen, sondern hat sie eher ermutigt, die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Und fällt uns das manchmal nicht auch schwer, wenn wir in die Welt reingucken, wie ungerecht manches ist, das so zu akzeptieren, wie es im Moment eigentlich ist? Hätten wir nicht auch in mancher Situation schon gerne Feuer vom Himmel regnen lassen? Gott und der Heilige Geist, dass sie mit der Platte kommen und den Menschen sagen, hey, du musst dich zu Jesus wenden. Und die Reaktion kennen wir doch auch. Ist nicht so, wenn wir auf Widerstand stoßen, dann wollen wir ihn doch auch gern und möglichst schnell beseitigen. Ich weiß nicht, was die Silas gedacht hätte, wenn die Jugendlichen gesagt hätten, hey, das interessiert uns nicht. Wir schätzen doch aufgeräumte Verhältnisse, also gerade Menschen, die ordnungsliebend sind. Und fühlen wir uns benachteiligt, ungerecht behandelt, dann verletzt uns das doch zutiefst. Und wenn uns denn noch jemand herabsetzt und wir denken, der andere ist besser gesegnet wie ich, dem geht's besser, was auch immer, oder wir werden nicht beachtet, oder wir werden nicht gegrüßt, oder Leute verletzen uns, weil sie uns herabsetzen oder benachteiligen. Und dann wollen wir ja die Verursacher von dieser Herabsetzung, den wollen wir nicht mehr haben. Das steckt so tief in uns drin. So, jetzt krempeln wir mal die Ärmel hoch und regeln die Sache auf unsere Art. Wir alle wollen die Welt um uns besser und angenehmer gestalten. Und das ist eigentlich gar nicht falsch. Nur wenn wir das mit Gewalt tun wollen, für das Evangelium, für die Werte, die wir stehen, dann sind wir auf einem falschen Weg. Das Evangelium kann und darf nicht mit Gewalt verbreitet werden. Nie dürfen Gegner beseitigt werden. Da ist Geduld angesagt. Und vielleicht hast du auch schon gebetet, Herr, wie lange noch? Wie lange noch, Herr? Komm mal in die Pötte. So betet ihr nicht, aber meine Gebete sind manchmal so. Das müsst ihr jetzt nicht nachmachen, aber Geduld ist angesagt. Ob uns das gefällt oder nicht. Selbst wenn man den sogenannten fundamentalen Christen, so werden wir ja auch genannt, aber das ehrt uns eigentlich, weil wir ein Fundament haben, nämlich Jesus Christus, wird ja manchmal vorgeworfen und auch unterstellt, dass wir gewaltbereit seien. Aber das ist Verleumdung. Denn wer sich an das Fundamentale, an des christlichen Glaubens hält, der wird nie Gewalt anwenden, um das Evangelium zu verbreiten oder zu verteidigen. Ich muss meinen Glauben nicht verteidigen. Gott ist auf meiner Seite. Und ob das jetzt jemand glaubt oder nicht, das ist nicht meine Verantwortung. Ich glaube an Jesus. Und wir alle kennen die Situation, wo wir ein Argument nach dem anderen ausgetauscht haben und am Ende hat halt der gewonnen, der das bessere oder längere Argument hatte, aber du hast niemanden gewonnen damit. Und ich weiß, dass das in uns tief drin steckt, dass wir gerne alles Falsche entlarven würden, öffentlich machen, dafür sorgen, dass es beseitigt wird. Weg mit der Sekte, weg mit der Irrlehrer, weg mit dem, was sich immer auch im Reich Gottes entgegen Stellt auch vielleicht Gesetze und somit die volle Entfaltung verhindert wird. Und wir denken, wenn doch alle nur der gesunden Lehre folgen würden, dann hätten wir hier schon den idealen Zustand. Und aus der Kirchengeschichte und aus der Geschichte wissen wir, dass es solche Bewegungen gab, die dachten, sie könnten eine heile Welt herbeiführen. Das ist aber ein großer Irrtum, der zu viel Elend geführt hat und das Evangelium auch in Verruf gebracht hat. Deshalb die Frage, nicht nur was ist falsch, sondern auch die Frage, was ist richtig. Und die Antwort ist eigentlich sehr eindeutig, die der Gutsherr gibt. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Also es geht nochmal ums Unkraut. Und der Gutsherr ist besorgt, dass mit dem Beseitigen vom Unkraut auch der gute Same ausgerissen wird. Steht es auch schon im Garten passiert, du hast irgendwas rausgejätet und dann merkst du, das war dann doch das Falsche. Die Gefahr war ihm einfach zu groß. Er wollte nicht, dass auch der gute Samen mit ausgerissen wird. In dem Fall hier der Weizen. Und er war bedacht darauf, der Weizen darf auf keinen Fall mit ausgerissen werden. Und bevor ich jetzt weiterfahre und wir uns weitere Gedanken machen über die Bedeutung von diesem Gleichnis, Jesus löst sie am Schluss auch auf, müssen wir erstmal aufschlüsseln, welche Bedeutung Jesus den einzelnen Personen und Gegenständen gibt. Um was geht es denn noch? Also der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Das ist Jesus selber. Der Acker symbolisiert die Welt. Der gute Same, das sind die Kinder des Himmelreichs. Das bist du und ich. Der Feind ist der Teufel, der das Unkraut sät. Und dieses Unkraut steht für die Menschen, die sich gegen Gott auflehnen. Und mit diesem Gleichnis macht Jesus auch klar, dass wir Christen in dieser Welt von vielen Menschen umgeben sind, die Werte des Reiches Gottes nicht teilen, die eine andere Wertvorstellung haben wie wir. Auf den ersten Augenblick sieht es vielleicht so aus, als wären wir alle gleich, dass wir die gleichen Werte teilen und dieselben Ziele verfolgen. Heute würde man das vielleicht so ausdrücken in den Aussagen wie, wir glauben ja alle an denselben Gott. Und Paulus macht in seinen Briefen darauf aufmerksam, dass sich der Widersacher Gottes täuschend ähnlich einem gottähnlichen Wesen verhalten kann. Steht in 2. Korinther 11, 14. Aber das ist nicht verwunderlich. Gibt sich nicht sogar der Satan als Engel des Lichts aus. Das braucht uns jetzt nicht erschrecken. Nur, dass wir es verstehen. Natürlich kann man sagen, lass uns alle Täuschungen gegen die etwas tun. Alle Plagiate müssen unbedingt entfernt werden. Erstmal entlarvt werden und dann beseitigt. Aber Jesus sieht es völlig anders. Er sagt, lasst beides bis zur Ernte wachsen. Also ich bin ja ein sehr Gerechtigkeit liebender Mensch und ich mag nichts so sehr wie Ungerechtigkeit, wie unrechtes Verhalten. Und Jesus sagt mir jetzt, du musst warten bis zur Ernte, Thomas. Aber Herr, ich würde doch so gerne die Ärmel hochkrempeln. Ich würde doch endlich das Unkraut ausreißen. Jesus sagt, schließ da ein paar, Thomas. Weil die Gefahr wäre sehr groß, dass wir durch unseren Eifer das Wachstum der Kirche, der Gemeinde behindern, wenn wir radikal durchgreifen. Und ich bin dankbar über das Wort Gottes. Ich bin dankbar für den Apostel Paulus. Der gibt uns ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie das in der Praxis aussieht, wenn wir das Unkraut stehen lassen. Er war ja auf seinen Missionsreisen viel unterwegs und dann war er auch mal in Athen. Und da hat er diese großen Götterstatuen gesehen und er war entsetzt und erschrocken. Während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, wurde er zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Also es hat ihn genervt. Er fand es nicht okay. Und dann hat er die Gelegenheit bekommen, dort in diesem Aeropark zu sprechen und seinen Glauben zu erklären. Und wir Christen Menschen wären natürlich jetzt geneigt zu sagen, ja, Paulus, das ist deine Gelegenheit. Pranger das an. Erklär deinen Zuhörern, dass das gar nicht geht mit diesen ganzen Götterstatuten, mit ihrem religiösen, mit ihrer Religiosität. Dass sie durch die Götter in die Irre geführt werden und dass Jesus die einzige richtige Botschaft ist. Dass es nur einen lebendigen und wahren Gott gibt. Und der muss in dieser Stadt verehrt werden. Und von dem Gott, von dem er berichtet, ist der einzige Gott, der redet und errettet. Aber Paulus kümmert sich nicht ums Unkraut. Er konzentriert sich auf den guten Samen. Und wenn du dies heute Morgen mitnimmst, konzentrier dich auf den guten Samen. Was ist der gute Samen? Das Evangelium, das Wort Gottes, die frohe Botschaft. Er sagt Folgendes. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren und rief, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Also, nicht unbedingt gleich mit der Tür ins Haus gekommen, nicht unbedingt gleich kritisiert. Also zuerst machte ihnen ein Kompliment, bringt ihnen Respekt entgegen. Er fand ihr Interesse an religiösen Leben gut. Er sagt weiter, denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Also er hatte das, was er vorgefunden hat, als Einleitung benutzt, um die rettende Botschaft zu verkündigen. Ich finde es großartig. Ich finde es schlau. Was wäre denn passiert, wenn er gleich über deren Götter hergezogen wäre? Stell dir vor, du gehst durch die Stadt, da kommt so ein junger Mann wie der Stefan. Du bist Sünder, wenn du dich nicht bekehrst, gehst du in die Hölle. Der würde sagen, danke fürs Gespräch, bitte nicht so. Ist zwar faktisch richtig, dass wenn er ohne Jesus lebt, dass es so wäre, aber ich finde Paulus großartig, dass er einfach etwas benutzt hat, was die Menschen verstanden haben. Also ich würde vielleicht ein Beispiel vom Fußball nehmen. Wenn du nicht im Aufpassen tust, stehst du im Abseits und erklärst dann die Abseitsregel und mit Abseitsregel das Evangelium. Vielleicht. Aber wenn er gleich mit der Türe ins Haus gekommen wäre, hätte doch die Menschen verletzt. Die hätten ihm gar nicht mehr zugehört. Aber Paulus wusste, die Botschaft des Evangeliums ist so gut, dass es besser ist wie jedes Unkraut. Er war davon überzeugt, das Leben mit Jesus ist so gut, da kann das Unkraut überhaupt nichts anhaben. Und ich glaube, wenn wir überzeugt sind von unserem Leben mit Christus, wenn wir überzeugt sind, dass das Evangelium eine rettende Botschaft ist, dann erschreckt uns das Unkraut nicht, auch das Unkraut der Welt nicht. Weil wir sind mit der besten Botschaft unterwegs. Wir sind Befreite, wir sind Erlöste, wir sind errettete Menschen. Wenn ich im Meer treibe und habe einen Rettungsring, dann kann einer ein besserer Schwimmer sein wie ich, aber ich werde gerettet, er nicht. Wenn ich auf dem Rettungsboot bin, bin ich errettet und der, wo im Meer schwimmt und vielleicht auch noch eine Weste anhat, der geht wahrscheinlich unter vor der Kälte. Und lasst uns doch als Christen, Menschen, wirklich das wertschätzen, was wir haben. Lass uns da rausgehen und den Menschen verkündigen, Jesus ist der Retter. Egal, welche Moralvorstellung, welche Werte die Person hat, mit der wir sprechen. Das ist nicht meine Verantwortung, das ist nicht deine Verantwortung. Das darf er und kann er tun und lassen, wie er gern möchte. Aber wir bringen die Botschaft von Jesus. Und deshalb können wir auch warten bis am Ende der Welt, bis ans Ende des Gerichts. Und wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, wer das weiß, da habe ich auch keine Angst, dass irgendjemand den guten Samen, den er in seinem Herzen hat, mit dem Samen vom Unkraut tauschen möchte. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufstehen im Namen des Herrn und im Namen Jesu und sagen, hey, wir möchten das Evangelium leben, wir möchten den Menschen die frohe Botschaft bringen. Ein weiteres Beispiel. Also Paulus hat das andere nicht schlecht reden müssen, damit er die Exzellenz vom Evangelium sagen könne, sondern er hat diese Exzellenz gewusst, er hat sie gelebt und hat sie den Menschen gebracht. Auch in Ephesus gab es ein dominierendes Heiligtum, die Göttin Diana. Aber die Christen verkündigten das Evangelium und haben die andere Religion nicht beleidigt oder schlecht über sie geredet. Wissen Sie, einmal schrieb ja Paulus den Menschen in Korinth, sie sollen nichts mit Menschen zu tun haben, die sich Christen nennen und in Unzucht leben, stehlen und schlecht leben und so weiter. Und offensichtlich hatten die Christen Paulus falsch verstanden. Deshalb hat er sich veranlasst gesehen, das zu korrigieren, es richtig zu stellen. Damit habe ich freilich nicht alle auf der Welt gemeint, die sexuell unmoralisch leben, habgierig sind, stehlen oder Götzen anbeten, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Bedeutet im Umkehrschluss, wer alles Unkraut ausreißen will, der hat keinen Erfolg. Die Arbeit ist gar nicht zu bewältigen. Wollte man dieses Problem lösen, müsste man die Welt verlassen. Aber Gott möchte, dass du und ich in der Welt bliebe. Denn unser Auftrag ist, den guten Samen auszustreuen. Also Paulus ging es in dem Beispiel nicht um Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Denn er schreibt weiter im 11. Vers. Nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen, trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, geldgierig sind, Götzen anbeten, Verleumdungen verbreiten, Trinker oder Diebe sind. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. Also Paulus macht hier klar den Unterschied zwischen Menschen, die zur Gemeinde, die zur Kirche gehören und die nicht dazugehören. In der Gemeinde ist natürlich selbstverständlich wichtig, dass wir Ehelehren, unmoralisches Leben und so weiter korrigieren. Und da möchte ich euch als Gemeinde recht herzlich bitten, macht es bitte in Liebe. Weil wir lesen im Wort Gottes, dass die Güte Gottes Menschen zur Umkehr führt. Zur Buße führt. Also wenn wir sehen, dass es einem nicht so gut geht, wie er wandelt, was machen wir? Wir bringen ihn zum Jesus. Stefan hat letzte Woche den Bibelvers zitiert, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Ich habe nachgedacht über diesen Vers. Schon länger, schon seit über 10, 15 Jahren. Wer ist das Wort? Jesus. Und wenn Jesus in dein Leben hineintritt, verändert sich alles. Wenn Jesus in deine Situation hineinkommt, dann verändert sich dein Leben und du wirst gesund. Und wir als Gemeinde möchten Menschen die Möglichkeit geben, dass sie Jesus erleben und dass sie in die Gegenwart Gottes kommen. Wir heißen sie gut, wie sie leben, aber wir möchten, dass Gott ihr Herz verändert. Weil ich, mein Wunsch ist, dass wir eine Gemeinde sind, die authentisch lebt. Und nicht nur fromm sind und Dinge vorgeben, die wir gar nicht leben. Und das passiert, wenn Jesus in Leben von Menschen hineintritt. Wisst ihr, wir singen doch am Sonntagmorgen nicht Lieder, damit wir am Morgen 5 Chorusse gesungen haben und am Ende des Gottesdienstes sagen können, heute war der Lobpreis gut, heute hat mir der Lobpreis nicht gefallen, heute waren es moderne Lieder, heute waren es alte Lieder. Die Aufgabe von diesem Teil ist, dass Menschen in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist die Aufgabe. Die Aufgabe von meiner Predigt heute Morgen ist nicht, dass ihr hinterher beurteilt, es war gut oder es war schlecht oder es hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, es hat mich angesprochen oder auch nicht, sondern es geht darum, dass ihr in die Gegenwart Gottes kommt, weil Gott, Jesus sagt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und wir sagen ja so oft, das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Wir sagen, dass das Wort Gottes seine Gegenwart ist. Warum? Weil das Wort nicht nur ein geschriebener Buchstabe ist, sondern weil es die Person Jesu bedeutet. Also immer, wenn ich das Wort Gottes lese, treffe ich Jesus. Sowas aber auch. He? Es könnte sein, wenn du am Morgen früh die Bibel lesen tust, dass du Jesus triffst. Falsch, vielleicht hast du nicht mit ihm gerechnet, weil noch ein Pelz im Gesicht hast und noch nicht so ganz gut aus den Augen gucken kannst. Und halt du, der Pastor dir gesagt hat, es wäre eigentlich gut, wenn du jeden Morgen 2 Kapitel lesen würdest. Es könnte sein, dass Jesus dir ins Auge springt. Und wir dann denken, ich wusste gar nicht, Jesus, dass du am Morgen so fit bist und so gut drauf bist. Du redest sogar mit mir. Du gibst mir sogar Antwort auf meine Fragen. Und das wünsche ich uns so sehr. Dass wir nicht nur lesen, meine Schafe hören meine Stimme, sondern dass es Realität wird. Wir sind doch seine Schäfle. Und wir dürfen auch seine Stimme hören und auch verstehen und wissen. Also nochmal, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Wenn wir Menschen korrigieren, bringen wir sie in die Beziehung mit Jesus. Dass Jesus ihr Herz verändert. Weil ich habe das zu oft erlebt, dass man Menschen so verletzt hat, dass sie nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Und das will ich nicht. Ich finde nicht jeden Lebensstil glorreich und gut. Aber die Verantwortung hat diese Person selber. Also ich bin nicht für dein Leben verantwortlich. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Und ich versuche, so gut ich das aus dem Wort Gottes verstanden habe und so gut Jesus mein Leben heil gemacht hat, auch im Alltag zu leben. Und ich hoffe, dass am Ende des Tages nicht steht, er hat sich stets bemüht oder sowas ähnliches. Aber Menschen, die nicht zur Kirche, die nicht zur Gemeinde gehören, die gehen uns, was ihren Lebensstil und ihre Werte betrifft, nichts an. Du kannst es schlecht finden. Aber das ist seine Verantwortung. Wir sind nicht in allererster Linie Moralapostel, sondern wir verkündigen die frohe Botschaft. Die sollen glauben und leben, was sie wollen. Wir müssen sie auch nicht richten. Das ist nicht deine Aufgabe. Du kannst sagen, Herr, ich bin so froh, dass ich befreit von dir bin, dass ich so nicht leben muss. Und gib mir eine Möglichkeit, dass ich diesen Menschen anspreche, diese Person ansprechen kann, dass sie das genauso erlebt wie ich. Das brauchen wir nicht. Die Gutsherr hat Folgendes gesagt. Nein, ihr würdet ja den Weizen mit ausreißen. Würden wir es Unkraut ausreißen, würden wir mit seinen starken Wurzeln, würden wir die feineren Wurzeln des Weizens auch verletzen oder im schlimmsten Fall sogar mitreißen. Und da steht dann im Vers 30, das bin ich schon am letzten Vers, lass beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reiß zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Also hier wird klar, deutlich in diesem Gleichnis, alles soll miteinander wachsen. Und erst wenn die Erntezeit gekommen ist, soll der Weizen vom Unkraut getrennt werden. Das Unkraut wird verbrannt und der Weizen kommt in die Scheune. Und die Erntezeit steht für das Ende der Welt, für das Gericht. Dem kann kein Mensch entfliehen. Die Erntearbeiter symbolisieren die Engel Gottes. Sie bringen die Ernte ein. Mit anderen Worten, Gott selbst wird die letzten Entscheidungen und Urteile treffen. Er richtet, wir nicht. Und wenn Gott richtet, dann werden die Urteile garantiert gerecht sein. Und bis es soweit ist, gilt für uns Christen, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Oder den Christen in Galatien schreibt Paulus, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Ein paar Schlussgedanken noch. Die Kirche, die Gemeinde und somit auch wir Christen müssen und können Spannungen ertragen und aushalten. Und wir müssen der Versuchung widerstehen, andere anzuklagen oder gegen sie vorzugehen. Das kannst du getrost Gott überlassen. Aber ich bin so froh, manchmal braucht man ja Hilfe von Jesus, damit man Dinge versteht. Denn als die Jünger mit Jesus allein waren, was haben sie gesagt? Kannst du uns mal bitte dieses Gleichnis vom Unkraut erklären? Wahrscheinlich in ihrer Vorstellung war es auch so. Wenn Unkraut im Garten ist, wenn Unkraut auf dem Feld ist, das muss raus. Und mit dieser Erklärung von Jesus möchte ich abschließen. Jesus antwortete, der Bauer, der die gute Saat aussät, ist der Menschensohn. Der Acker steht für die Welt, die Saat für die Menschen, die zu Gottes himmlisches Reich gehören, und das Unkraut für die Leute, die dem Satan gehorchen. Der Feind, der das Unkraut zwischen den Weizen gesät hat, ist der Teufel. Mit der Ernte ist das Ende der Welt gemeint, und die Erntearbeiter sind die Engel. Wie das Unkraut vom Weizen getrennt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken, damit sie alle aus seinem Reich aussondern, die andere zur Sünde verführt und sich gegen Gottes Gebote aufgelehnt haben. Die Engel werden sie in den brennenden Ofen werfen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Dann werden alle, die nach Gottes Willen gelebt haben, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Wir singen ja einen Chorus, wir werden leuchten, leuchten wie die Sterne oder so ähnlich. Und ich finde es super, dass Jesus das Gleichnis so aufhört. Er erklärt es. Freuen wir uns auf den Tag, bei dem wir Jesus sehen werden. Bis es aber soweit ist, bleiben wir geduldig und ertragen Spannungen und spannungsvolle Situationen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Denn die Gemeinde, die Kirche hält Spannungen aus. Zumindest Jesus hat es uns so befohlen. Ich glaube, wir sind manchmal alle unzufrieden mit den Situationen, die um uns herum geschehen. Mit mancher politischer Entscheidung, mit vielen Dingen. Aber was ich mir wünsche, dass in der Gemeinde hier in Säckingen, dass es keinen Richtgeist gibt. Dass wir uns ganz mutig fürs Evangelium einstehen und es auch leben. Weil wir den guten Samen haben. Du musst doch nichts verkaufen. Du gibst Jesus weiter. Dass wir uns bewusst werden, wenn wir das Wort Gottes verteilen, ist er mit dabei, weil sein Wort seine Gegenwart ist. Und wir wissen, dass seine Gegenwart Menschen verändert. Dass wir es leben und dass wir leben nach den Maßstäben Gottes. Warum? Weil wir Salz und Licht sein sollen. Wenn Christenmenschen nicht froh und glücklich sind, dass sie Jesus in ihrem Leben haben und nicht froh und glücklich sind, dass die Maßstäbe, die Gott uns gibt, gut sind. Also wenn ich ein Problem habe und du gibst mir einen Lösungsansatz und ich frage dich, funktioniert der? Und das, du sagst mir, ich habe das 100 Mal so gemacht und 100 Mal hat es nicht funktioniert. Warum sollte ich denn diesen Ansatz übernehmen? Wäre so, Beim Auto reparieren würden wir das nicht so machen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, lebt als erlöste und befreite Menschen. Und so wie es die Silas erlebt hat, ist doch manchmal gar nicht so kompliziert, Menschen anzusprechen. Und es geht darum ja auch nicht, dass wir irgendeine Sache machen, damit wir es halt gemacht haben, sondern dass Menschen wirklich in die Verbindung mit Jesus kommen, dass sie befreit und erlöst werden und dass sie mit uns am Ende der Zeit leuchten werden wie die Sonne. Mal bei Jesus sein. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns in dem Wort ermutigst, dass das zu tun, was richtig ist und nicht was falsch wäre. Danke, dass du uns ermutigst, nicht Dinge anzuprangern, sondern dein Evangelium weiterzugeben, dein Wort weiterzugeben. Herr, danke, dass wenn wir dein Wort wiedergeben, dass wenn wir das, was du uns befohlen hast, leben im Alltag, dass es ansteckend ist für andere Menschen. Herr, dass die Freude in dir unsere Stärke ist. Auch wenn wir selber mit Problemen, mit Nöten, mit Krankheiten zu kämpfen haben, dürfen wir doch der anderen Menschen deutlich machen, dass du ein lebendiger Gott bist und ein Gott bist, der heilt, der befreit, der rettet. Und danke, dass du uns dieses Zeugnis in unserem Leben gibst. Und Herr, wir machen uns auf, dass wir diese frohe Botschaft, diese gute Botschaft weitergeben, weil wir wissen, dass du der Erlöser bist, dass du ein Retter bist. Und ich danke dir, dass dein Same ein guter Same ist, dass dein Same kein Unkraut bedeutet, sondern Herr, wenn dein Same in unserem Leben, in unserem Herz ist, geht Frucht auf für die Ewigkeit. Herr, wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns führt, der mit uns geht im Alltag. Ich danke dir, dass wir das heute Morgen vor dir festmachen können. Und Herr, du weißt auch, wer Probleme hat, andere immer wieder zu beurteilen, zu verurteilen, zu richten, in einem unguten Sinn, Jesus. Hilf ihm. Herr, oft machen wir das ja nur, weil wir von uns selber ablenken wollen. Herr, hilf, dass wir in unserer Gemeinde eine Atmosphäre haben, der Liebe, der Annahme und der Vergebung. Dass Menschen sich angenommen fühlen. Dass sich Menschen geliebt fühlen. Dass sich Menschen angenommen fühlen, wenn sie hier diese Räume betreten. Und so bitte ich dich, Herr, dass deine Gegenwart und deine Herrlichkeit hier im Gottesdienst noch viel deutlicher, noch viel präsenter wird. Herr, weil wir wissen, wenn wir den Saum deines Kleides berühren, wenn wir eine Berührung von dir erfahren, wenn du ein Wort in unser Leben hineinsprichst, verändert es uns. Und das wünsche ich mir für meine Brüder, für meine Schwestern. Und Herr, ich bin so voller Erwartung, was du tun wirst durch uns als Gemeinde, wenn wir andere Menschen dich verkündigen. So danke ich dir, dass wir Zeuge dafür sein dürfen, dass dein Samen ein guter Same ist. Amen. Amen. Gott segne euch.